Als erstes möchte ich Sie um Entschuldigung bitten für meine unangekündigte Absenz von letzter Woche. Das tut mir wirklich sehr leid. Es wird Sie nicht beruhigen, wenn ich Ihnen die Hintergründe erläutere, aber es wird Ihnen vielleicht zeigen, dass es seine Gründe hatte, die trotzdem nichts daran ändern, dass es ungehörig und in höchstem Maß bedauerlich ist, wenn ein paar hundert Studierende umsonst auf ihre Vorlesung warten müssen. Das alles wird nicht dadurch für Sie, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich nicht auf die Vorlesung vergessen habe, sondern dass es so war, dass sie an sich gar nicht im Kalender geplant war. Was ich aber vergessen habe, natürlich, ist Ihnen das erstens einmal vorher zu sagen, in der Woche davor. Ein Blick auf meinen Kalender hätte mich vor diesem Versäumnis bewahrt. Dazu gleich noch eine weitere Erläuterung, warum ich diesen Blick in meine Tage bestenfalls am Abend vorher schaffe. Und zweitens, habe ich nicht nur vergessen, es Ihnen vorher zu sagen, in der Woche davor, sondern was darüber hinaus passiert ist, ist das Missgeschick in unserem Sekretariat, dass die Frau Haas einfach einen Unfall hatte und daher im Krankenstand war. Die Frau Haas hatte an sich von mir den Kalender über die Lehrveranstaltungen für dieses Semester längst erstellt und ich ging irrtümlicherweise davon aus, dass der ausgehängt ist, was zu dem Zeitpunkt nicht der Fall war. Auch da hätte ich mich erkundigen müssen und sollen. Auch hier letztlich rede ich mich gar nicht aus auf die Frau Haas, sondern auch in dieser Hinsicht eigenes Versäumnis, es nicht überprüft zu haben und nicht nachgeschaut zu haben. Tatsächlich war die Vorlesung nicht geplant, weil eine Sitzung auf der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vorgesehen war. Und daher war im Kalender der Veranstaltungen der Termin von letzter Woche als nicht stattfindend schon eingetragen. Den Veranstaltungskalender für alle folgenden Vorlesungen, durch Schaden wird man klug, jetzt natürlich sehr wohl am Institut ausgehängt und ab Ende der Woche, wie ich hoffe, auch im Internet. Sowohl im Infocenter wie auch am Gang neben dem Sekretariat von der Frau Haas finden Sie also den Veranstaltungskalender zu allen meinen Vorlesungen in diesem Semester, auch zu dieser. Und falls Sie nicht sicher sind, vergewissern Sie sich dort bitte. Das führt mich zur noch näheren Erläuterung dieser Umstände. Das hängt kurz gesagt damit zusammen, dass ich unter relativ schwierigen Bedingungen derzeit de facto zwei Fulltime-Jobs auszufüllen habe. Und nachdem das auch ein bisschen ein Blick auf die institutionelle Landschaft der Ethnologie und Kultur- und Sozialanthropologie in Wien für Sie ermöglicht, habe ich mir erlaubt, das kurz aufzuzeichnen. Auf der einen Seite haben wir unser Institut für Ethnologie, Kultur und Sozialanthropologie hier an der Uni. Und da gibt es die schon etwas anachronistische, aber noch immer in mancherlei Hinsicht gültige und wirksame Unterscheidung zwischen AO-Professoren und O-Professoren oder ordentlichen Universitätsprofessoren und nicht so ordentlichen, sondern außerordentlichen Universitätsprofessoren. Die Hierarchie und die Regelungen für das Beamtendienstrecht sehen vor, dass für eine ganze Reihe von Entscheidungen nur die ordentlichen Professoren in Gremien und so weiter vorgesehen sind. Derzeit ist Kollege Filitz so liebenswürdig, weil das durch eine Lücke in den gesetzlichen Bestimmungen möglich ist, obwohl er AO-Professor ist, trotzdem wenigstens die Vorstandstätigkeiten mir abzunehmen. Das ändert nichts daran, dass ich in einer ganzen Reihe von Gremien derzeit alleine agieren muss, weil, wie Sie wissen, die zweite ordentliche Professur in der Nachfolge Bernhard derzeit vakant ist und im Laufe dieses Semesters erst zur beschlussfähigen Ausschreibung gelangt. Daher schon im Bereich der Uni ein ziemlicher Druck. Darüber hinaus gibt es aber nicht nur die Uni, sondern auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften, wo ich in der Kommission für Sozialanthropologie tätig bin. Und die Tätigkeit bedingt, dass dort ca. 35 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut und geführt werden müssen. Die meisten von ihnen im Übrigen Studierende, Dissertantinnen dieses Instituts. Die Tätigkeit dort ist also für sich genommen ein Fulltime-Job. Es geht mit einer zweiten Professur hier, selbst dann auch nur schwer, beides gleichzeitig zu betreuen. Ich versuche es so gut es geht, aber das bedingt eben gerade in Zeiten der Vakanz einer zweiten Professur, dass es manchmal zu sehr bedauerlichen Missgeschicken wie letzte Woche kommt. Ich darf Ihnen versichern nochmals, dass es mir nicht nur sehr leid tut, sondern dass ich an sich am Institut recht bekannt dafür bin, Vorlesungs- und Prüfungstermine keineswegs ausfallen zu lassen, ebenso wie die Sprechstunden und hier im Großen und Ganzen durchaus auf meine ansonsten gegebene Verlässlichkeit poche und auch versuche, das einzuhalten. Ich hoffe, damit Ihnen wenigstens gezeigt zu haben, dass mir das nicht egal ist und Ihnen ein bisschen erklärt zu haben, wie es dazu kommt. Darf zweitens noch darauf hinweisen, dass die Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die sich in der ersten Vorlesung gemeldet haben, den Mitschnitt zu organisieren, dies verdienstvollerweise und erfolgreicherweise inzwischen auch bewerkstelligt haben, sodass die heutige Vorlesung und wie ich hoffe auch die weiteren Vorlesungen dann abrufbar sind. Haben Sie, ja, das finde ich ist angebracht. Gibt es von Seiten der Gruppe noch Informationen zum Abrufen des Mitschnitts, die Sie den Kolleginnen und Kollegen gerne mitteilen möchten? Ja, die Adresse wird an die Tafel geschrieben, über die Sie Zugang Mitschnitt erhalten. Und ich darf Sie damit mit diesen Vorausinformationen Informationen zu einem Abschluss kommen und mit dem Hauptthema dieser und der nächsten zwei Vorlesungen beginnen. Das ist die Thematik des Kolonialismus, wie wir in der ersten Stunde ja im Voraus besprochen hatten. Ich hatte dabei in der allerersten Stunde bereits darauf hingewiesen, dass es in dieser Vorlesung im Rahmen einer Art von Propädeutikum, einer Art von Basisvorlesung zu Grundbegriffen unseres Faches eben darum geht, diese drei Grundbegriffe von Kolonialismus, von Ethnizität und von Rassismus mit Ihnen abzuklären. Und ich hatte Ihnen auch die hier wesentliche Literatur genannt. Jetzt, wo wir uns dem Thema des Kolonialismus zuwenden, darf ich nochmals daran erinnern, dass das dafür wesentliche Werk Eric Wolff, Die Völker ohne Geschichte, Europa und die andere Welt seit 1400 ist. Und ich möchte heute zu diesem Thema des Kolonialismus einen ersten Überblick geben, der sich in der Form, wie ich ihn heute Ihnen unterbreite, noch weniger im Buch selber findet. Die Beispiele aus dem Buch und das, was dazu zu sagen ist, werden dann in den folgenden 2 Stunden ausführlicher diskutiert. Das Thema des Kolonialismus in seinen Grunddimensionen hat sowohl wesentliche historische wie ganz wesentliche gegenwartsbezogene Aspekte. In historischer Hinsicht reicht der Kolonialismus in manchen Teilen der Welt zeitlich über eine Phase, die maximal ein halbes Jahrtausend und länger gedauert hat, nämlich von 1492 weg, während er in anderen Teilen der Welt historisch gesehen viel kürzer, manchmal nur ein paar Jahrzehnte oder knapp mehr als ein Jahrhundert gedauert hat. Es ist ein bisschen eine deutschsprachige Krankheit, immer und zu allen Zeiten mit den historischen Wurzeln zu beginnen, bevor man irgendetwas über die Gegenwart sagt oder sagen darf. Diese historisierende Krankheit ist, wie gesagt, nicht überall in gleicher Weise verbreitet. Sie ist vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet. Und deswegen, weil ich finde, dass unser Fach ein internationales ist, erlaube ich mir zunächst auch darauf einzugehen, warum es hier und jetzt und heute wichtig ist, sich mit dem Kolonialismus auseinanderzusetzen, bevor wir über 1492 und 1809 und 1965 und so weiter und so fort uns Gedanken machen. Wäre der Kolonialismus nämlich nur ein historisches Phänomen ohne Bezug für die Gegenwart, dann würden wir ihn ganz sicher nicht in einer Basis- und Einführungsvorlesung für Ethnologen und Anthropologen im Jahr 2003 diskutieren. Dann wäre ein historisches Kuriosum, ähnlich wie andere Fragen, die für uns heute wenig relevant sind, wie von wann bis wann regierte Diokletian oder wer herrschte als Premierminister in England zur Zeit der Opiumkriege. Das wären dann historische Fragen, die für historische Spezialisten in diesem Teilbereich wesentlich sind. China zur Zeit der Opiumkriege, die Antike zur Zeit Diokletian. Aber es wäre dann nicht eine Frage, die wir in einer Basis- und Einführungsvorlesung im ersten Studienabschnitt unseres Faches für alle verpflichtend auf die Tagesordnung setzen würden. So sehr also der Kolonialismus ein auch historisches Phänomen ist, dass wir ihn in dieser Vorlesung so zentral behandeln, das hat vor allem gegenwartsbezogene Gründe. Wäre er nur oder vor allem nur ein historisches Phänomen und nicht bloß auch ein historisches Phänomen, würden wir ihn nicht in dieser Vorlesung behandeln. Das heißt, der Hauptgrund, warum er als Basisbegriff gilt, ist eben der, dass dieses Phänomen in der Gegenwart relevant ist. In welcher Weise ist dieses Phänomen in der Gegenwart relevant? Es ist in der Gegenwart dafür relevant, dass es die fortschreitende Ungleichheit in der Welt mit verursacht als historisches Erbe. Und die fortschreitende Ungleichheit in der Welt, die heißt eben, dass in gewisser Hinsicht in einem Großteil der Erde Armut, politische Unterdrückung, Krankheit, kurze Lebenserwartung, Elend und Not herrschen und in einem anderen Teil der Welt nicht. Im größeren Teil schon, im kleineren Teil der Welt nicht. Wir wissen alle, wenn wir so pauschale Kontraste ansprechen, dass sie in der Realität nicht immer so pauschal und so eindeutig schwarz-weiß sind, wie es die Kontrastierung in der Kurzformel suggeriert. Wir wissen also natürlich, dass es auch in den armen und extrem armen Teilen der Welt einige wenige Reiche gibt. Und wir wissen natürlich, dass es auch in den reichsten Ländern der Welt gar nicht so wenig Armut und Elend auch gibt. Das ist klar. Das ändert aber nichts an den Grundtatsachen, sondern schärft nur den Blick dafür, wie es sich vor Ort verhält. Diese Mitverursachung für die fortbestehende Ungleichheit in der Welt hängt zweitens damit zusammen, dass das Ende des klassischen Kolonialismus, und wir werden uns darüber heute auch noch unterhalten, was wir unter klassischem Kolonialismus verstehen, noch nicht so lange zurückliegt. Die formelle Unabhängigkeit für große Teile Afrikas aus der bis dahin bestehenden britischen und französischen Kolonialherrschaft erfolgte erst in den 60er Jahren. Und in manchen Teilen des Nahen Ostens ebenfalls. Die reale Veränderung von quasi kolonialen Verhältnissen in Südafrika, nämlich aus dem bis dahin bestehenden Apartheid-Regime, das selbst eine Folge von älteren kolonialen Vorläufern war, erfolgte, wie Sie wissen, erst zu ihren Lebzeiten in den späten 80er Jahren und in den frühen 90er Jahren. Und drittens, wenn man dazu denkt, dass jene Gebiete und Territorien, über welche die Sowjetunion ihre politische Kontrolle ausübte, selbst im Zuge der vorsowjetischen zaristischen Expansion im 19. Jahrhundert und davor erobert und unterworfen worden waren, so ergibt sich, dass auch erst der Zusammenbruch der Sowjetunion in diesen Teilen der Welt das Ende einer spätkolonialen Herrschaft für viele Kulturen und Gesellschaften in diesem Machtbereich mit sich brachte. Gerade diese Beispiele zeigen uns also, dass der Kolonialismus nicht irgendetwas ist, das vor Jahrhunderten vielleicht irgendwo herrschte, aber mit uns eigentlich sehr wenig in der Gegenwart zu tun hatte, sondern dass die koloniale Vorgeschichte der Welt bis in die allerjüngste Gegenwart und Zeitgeschichte herein gewirkt hat und gereicht hat. Und dass diese vorkoloniale Vorgeschichte daher natürlich diese sehr kurze Zeitgeschichte und Gegenwart weltweit prägt. Was verstehen wir im Prinzip unter Kolonialismus? Im etymologischen Sinn, also im Sinne der sprachlichen Ableitung des Wortes Kolonie, halten wir zunächst fest, dass es eine positive Bedeutung hat, weil es von jener lateinischen Wurzel stammt, die eben Colonia, besiedeln, urbar machen, bebauen ausdrückt. Eine Wurzel, von der im Übrigen auch der Name der Stadt Köln stammt, die römische Kolonie war. Aber diese antike Bedeutung verweist uns zugleich auf eine andere Phase der Geschichte als jener, in der der Kolonialismus aufkam, von dem hier die Rede ist. Die Etymologie des Wortes stammt also aus dem Lateinischen des antiken Roms. Und das ist historisch nicht uninteressant, weil tatsächlich damals unter anderen, nämlich antiken Bedingungen, fremde Gebiete besiedelt, politisch unter die Kontrolle Roms gebracht und letztlich wirtschaftlich zum Nutzen des Zentrums auch ausgebeutet wurden. Was in der positiven Wirkung des Wortes natürlich nicht ausgedrückt wird, besiedeln, urbar machen. Einige Teilelemente dessen, was in der Antike unter Kolonie verstanden wurde, waren auch im Selbstverständnis der Moderne am Werk, als das Wort erneut aufkam. Besiedeln, zum eigenen Vorteil nutzen, politisch beherrschen, ist zweifellos auch ein Bestandteil nicht nur der alten antiken Bedeutung des Wortes, sondern auch der modernen Bedeutung des Wortes. Und insofern ist es für diejenigen unter uns, die historisch arbeiten, durchaus legitim zu sagen, naja, irgendeine Art von Kolonialismus hat es immer wieder gegeben, wo komplexe und mächtigere Staatsgebilde sich andere untergeordnet haben. Und mit so einer allgemeinen Bedeutung, die den Begriff Kolonialismus eben auch in anderen Kontexten als in jenem der Gegenwart und der Moderne verwenden, kann man durchaus leben und sagen, klar, dort wo Mesopotamien im alten Orient sich Randvölker unterworfen hat oder wo das mittelalterliche islamische Kalifat sich die eine oder andere Region unterworfen hat, kann man auch für die Antike oder den alten Orient oder das Mittelalter von Kolonialismus sprechen. Finde ich in Ordnung, dagegen habe ich persönlich nichts. Andere sind da ein bisschen kleinlicher und sagen, nein, das Wort soll nur für die Moderne verwendet werden. Ich bin da durchaus entspannter als andere. Sie können sich dazu durchaus Ihre eigene Meinung bilden. Trotzdem meine auch ich, wenn man diesen entspannteren und breiteren Begriff von Kolonialismus verwendet, dann hat das Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass es nicht nur mit der spezifischen Geschichte Europas zu tun hat, wenn man so einen breiteren Kolonialbegriff verwendet, sondern damit sich eben auch erlaubt, vergleichend bei anderen Gesellschaften und in anderen Zeiten nachzuschauen. Und diesen Vorteil halte ich sogar für ganz notwendig, wenn man ethnologisch tätig ist. Weil man ja überall, auch in dieser Frage, sich nicht primär auf Europa alleine konzentrieren will als Ethnologin und Ethnologe, sondern eben den großen Kulturvergleich zumindest auch im Auge hat. Im Speziellen hat es aber auch für Europa den Vorteil, dass man sieht, gerade in einer Zeit der europäischen Integration, und des näheren Heranrückens etwa der südosteuropäischen Länder an die EU, dass Teile Europas in der Hauptsache nicht so sehr auf andere Gebiete Kolonialherrschaft ausgeübt haben, sondern selbst Kolonie waren. Und da meine ich eben nicht nur Irland damit, sondern etwa auch Bulgarien oder Griechenland, die eben das Objekt eines anderen außereuropäischen Kolonialimperiums waren über sehr viele Jahrhunderte hinweg, nämlich des Osmanischen. Also gerade auch, wenn wir uns mit Europa ein bisschen näher befassen und nicht nur immer nach Nordwesteuropa schauen, sondern einen etwas weiteren Blick auf Europa haben, was auch aus aktuellen Gründen jetzt endlich an der Zeit ist, wenn man es nicht nur schon aus weltanschaulichen Gründen bisher gemacht hat. Gerade dann also wird man vom Alltagsgebrauch, Kolonialismus ist gleich England und Frankreich und so weiter, abrücken und sagen, da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur die paar großen, mächtigen nordwesteuropäischen Länder, die im 19. und 20. Jahrhundert sich fremde Territorien und die dort lebenden Menschen unterworfen haben. Das hat also, wie ich meine, doch überzeugendere Gründe, diesen breiteren Kolonial- und Kolonialismusbegriff zu verwenden, weil er eben erlaubt, auch anderes anzuschauen, zum Beispiel die Geschichte des Osmanischen Reiches und seine Unterwerfung von Teilen Europas. Der Nachteil eines so breiten Kolonialbegriffes ist aber natürlich, dass er für sich genommen nicht gleich erlaubt zu schauen, welche Kräfte da jeweils gewirkt haben hinter der Grundbedeutung der Unterwerfung fremder Territorien und der dort lebenden Menschen. Natürlich ist der Kolonialismus etwa von Großbritannien in Indien um 1930 etwas sehr stark Verschiedenes von der kolonialen Unterwerfung des heutigen Bulgarien durch die Osmanen im Jahr 1430 oder 40. Und natürlich ist beides wiederum sehr verschieden von der spanischen Unterwerfung von Teilen Mittel- und Südamerikas nach 1492. Das heißt, ich bin einerseits dafür und schlage Ihnen das auch als die sinnvollste Vorgangsweise vor, dass man diesen breiten Kolonialbegriff verwendet, aber dazu immer auch ein Adjektiv hinzufügt, damit man genauer weiß, wovon die Rede ist. Also etwa der osmanische Kolonialismus, da weiß man, man redet etwa von der Zeit zwischen 1453 und 1800, oder der spanische Kolonialismus, da weiß man auch, dass man nicht gerade vom Jahr 1962 spricht. Da gab es nämlich kaum mehr irgendwo einen spanischen Kolonialismus, sondern dass man vermutlich von Mittel- und Südamerika und einigen wenigen anderen Gebieten sonst in der Welt zwischen 1492 und etwa 1800 sprechen dürfte. Also ein möglichst breiter Begriff einerseits mit einem spezifizierenden Zusatz ist mein Vorschlag an Sie und meine eigene Überzeugung als sinnvollste Verfahrensweise, um überhaupt weiter gescheit nachdenken zu können über das, was uns hier beschäftigt. So gesehen wird auch deutlich, dass Kolonialismus zunächst einmal einseitige politische und militärische Machtausübung in fremden Territorien bedeutet, die zu irgendeinem unbestimmten Zeitpunkt nicht unter der eigenen Herrschaft dieser Macht gestanden sind. also die Machtausübung in politischer und militärischer Hinsicht über fremde Territorien, die zuvor nicht unter dieser Macht gestanden sind. Da gibt es eine bestimmte Unschärfe, weil nicht ganz klar ist im Begriff des Kolonialismus, was ist denn jetzt eigentlich fremd und was nicht. Nehmen wir einen völlig an den Haaren herbeigezogenen, völlig hypothetischen Fall. Aber Spannungen gibt es in der Region. Es gibt, wie Sie wissen, von der ich jetzt sprechen möchte, nämlich Ostasien. Da gibt es die Volksrepublik China und die Insel Taiwan. Beide Regionen sind mehrheitlich von Han sprechenden Chinesen und Chinesinnen bewohnt. Beide Regierungen sagen auch, dass sie an sich Teil ein und desselben größeren Chinas sind, aber eben zwei verschiedene politische Systeme haben. Wenn jetzt etwa die VR China auf die Idee käme, sich Taiwan zu unterwerfen, militärisch oder auf andere Weise, wäre das dann in den Augen vieler eine Art von kolonialer Expansion? In den Augen der chinesischen Führung in der VR China und wahrscheinlich vieler ihrer Anhänger in China, aber nicht, weil es ja kein fremdes Territorium ist, sondern Teil des eigenen größeren China. Ganz so hypothetisch sind derartige Fälle dann nicht, wenn man sich daran erinnert, dass natürlich auch der Irak, als er Kuwait überfiel, im Selbstverständnis der Führung von Saddam Hussein und in der Propaganda des Regimes von Saddam Hussein sagte, das ist altes arabisches Gebiet, das bis in die letzten Phasen der britischen Kolonialherrschaft sowieso gemeinsam mit dem Irak verwaltet wurde. Was regt ihr euch denn eigentlich auf, Rest der Welt? Das war immer schon unseres. Während der Rest der Welt sagte, halt, Annexion, Unterwerfung einer fremden Region. In der Tagespolitik also, nur um Ihnen das, was so selbstverständlich scheint, ein bisschen zu problematisieren. In der Tagespolitik also ist es nicht immer so klar und auch in der Geschichte in jeder einzelnen Situation nicht immer so klar gewesen, was ist jetzt eine koloniale Eroberung und was ist Befreiung oder Wiedervereinigung oder etwas Ähnliches. Als historische Bilanz über eine ganze Epoche, die im Großen und Ganzen zwar gerade erst vorbei ist, aber trotzdem noch in die Gegenwart weiterwirkt, lässt sich allerdings schon sagen, die Beherrschung fremder Territorien, in denen auch von den Unterworfenen selbst, und das ist vielleicht nicht unwichtig, die Herrschaft des Eroberers als Fremdherrschaft nicht akzeptiert wird. Nehmen wir das in unsere Arbeitsdefinition mit herein, wie die Betroffenen selbst die Sache wahrnehmen und ob sie jubelnd am Heldenplatz stehen oder sagen, nein, das wollen wir nicht. Mit diesem kleinen Vermerk will ich Ihnen nur nahebringen, dass das schon auch was mit unserer eigenen Identität und unserer eigenen Geschichte zu tun hat, was wir hier diskutieren. Gemeinhin, und da schließen sich die Ethnologen den Politikwissenschaftlern und den Zeithistorikern und Historikerinnen an, unterscheidet man nach dem Ende des klassischen Kolonialismus, der die direkte politische und militärische und administrative Unterwerfung fremder Territorien, vor allem durch europäische Mächte, in der Moderne bezeichnet. Gemeinhin unterscheidet man also nach dem Ende dieses klassischen Kolonialismus zunächst eine neokoloniale Phase. Neokolonial heißt, dass eine Zeit lang die alten Kolonialmächte mit nunmehr neuen Mitteln als den bisherigen weiterhin in den ehemaligen Kolonien sehr, sehr einflussreich waren. Das gilt, wenn wir etwa wieder Afrika heranziehen, wo in großen Teilen von Afrika südlich der Sahara mit Ausnahme von Äthiopien und Südafrika die Unabhängigkeit von primär englischer und französischer Vorherrschaft in den 60er Jahren erzielt wurde, dann ab den 60er Jahren eine Periode von 10 bis 20, 25 Jahren, dass diese neokoloniale Phase in der jüngeren Vergangenheit währte und in manchen Teilen Afrikas noch immer währt. Dort nämlich, wo die ehemalige Kolonialmacht auch weiterhin die bestimmende, von außen auf die lokalen Verhältnisse Einfluss nehmende Kraft ist oder geblieben ist. Im Weltmaßstab ist das heute, im Jahr 2003, aber nicht mehr so. Im Weltmaßstab sind die großen Mächte, die zumindest in der späteren Phase des Kolonialismus tonangebend waren, England, Frankreich, Holland zum Beispiel, wie Sie wissen, heute nicht die tonangebenden Mächte in der Weltpolitik. Bis vor kurzem waren zwei andere Mächte, nämlich die USA und die Sowjetunion, die tonangebenden Mächte in der Weltpolitik. Heute wissen wir, dass die USA in vielerlei Hinsicht die Vorherrschaft alleine innehat. Warum ist das wesentlich? Das ist wesentlich, um klar zu verstehen, dass in vielen Teilen der Welt und vor allem im Weltmaßstab insgesamt auch die neokoloniale Phase vorbei ist. Weil eben die ehemaligen Kolonialmächte nicht mehr im Weltmaßstab die Tonangebenden sind. Das hat viele bewogen, die aktuelle Phase als eine postkoloniale Phase zu bezeichnen. Wenn man, wie ich es mir eigentlich von Ethnologinnen und Ethnologen erwarte, aufmerksam die Nachrichten verfolgt und die Entwicklungen auch in entfernten Teilen der Welt, dann weiß man natürlich, dass in manchen Teilen der Welt nach wie vor die alten Kolonialmächte ein sehr, sehr großes Gewicht haben. In vielen Teilen Westafrikas ist es nach wie vor so, dass Frankreich oder Großbritannien in ihren ehemaligen Kolonien das entscheidende Sagen haben. In manchen Teilen Mittelasiens ist es nach wie vor so, dass der Einfluss von Moskau stärker ist als der von anderen Regionen. In manchen Teilen Ostasiens ist es nach wie vor so wie in Teilen, wie zu manchen Perioden des Zweiten Weltkriegs, dass Japan, obwohl dort längst nicht mehr die Kolonialmacht, die es zeitweilig im 20. Jahrhundert war, das Sagen hat, die dominierende Kraft ist. Also halten wir fest, nur um uns darüber klar zu sein, dass es auch für ein wissenschaftliches Verständnis der jeweiligen Situation vor Ort unbedingt notwendig ist, zwischen den globalen und den eher regionalen Kräfteverhältnissen zumindest mal fragend zu unterscheiden, damit man sich selbst zusammen mit einheimischen Experten und Wissenschaftlern und Intellektuellen und einfachen Menschen darüber klar wird, was ist im Weltmaßstab einerseits gegeben und wie schaut die Situation in der Region und vor Ort aus. Damit komme ich zu einem dritten Punkt, der hier wesentlich ist, wenn wir uns mit dem Thema des Kolonialismus aus gegenwartsbezogener Perspektive befassen. Und das ist die Tatsache, dass man als Ethnologin oder Ethnologe sich für eine bestimmte Region in der Regel ja spezialisieren soll oder will. Und bei dieser Spezialisierung für eine bestimmte Region in der Regel aus Gründen des eigenen Lernens, der örtlichen Sprache, der Erarbeitung der örtlichen Geschichte dieser Region, die einen besonders interessiert, zunächst unausweichlich ganz, ganz tief in die örtlichen Verhältnisse und das Wissen über diese örtlichen Verhältnisse eindringen will und soll und muss. Das hat in der Vergangenheit noch viel mehr als in der Gegenwart oft dazu geführt, dass über alle notwendige lokale und regionale Spezialisierung von Ethnologen hinaus dann vergessen wurde, das Lokale immer mit dem Globalen im Zusammenhang zu sehen.